Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte zu Beginn erstmal ganz liebe Grüße von meiner Frau mitbringen und von unserer Gemeinde in Unna. Und ich freue mich, dass ich heute wieder hier bei euch sein darf in Gießen und euch das Wort Gottes verkündigen darf. Ich habe heute einen spannenden Text mitgebracht. Das ist dem einen oder anderen wahrscheinlich gerade bei der Textlesung schon aufgefallen. Und wir werden uns mit Lukas 3, Vers 21 bis 4, Vers 13 beschäftigen. Und das Predigtthema lautet der König, den wir unbedingt brauchten. Und ich möchte zu Beginn die Verse 3, 21 bis 22 und dann 4, 1 bis 13 für uns lesen. Das ist Gottes lebendiges Wort. Lukas 3, 21. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg. Und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Kapitel 4, Vers 1. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts, und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, so soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. In einem Film mit dem Titel Wir waren Helden, in dem es um den Vietnamkrieg geht, ist der Hauptdarsteller Mel Gibson ein amerikanischer Offizier. Und er bekommt neue Soldaten zugeordnet, mit denen er in den Kampf ziehen soll. Und eines Abends kommt er völlig verzweifelt nach Hause und sagt zu seiner Frau, meine Männer sind so jung und ängstlich und unerfahren. Und jetzt habe ich neue bekommen, die noch unerfahrener sind. Und wenn ich sie mir ansehe, dann sehe ich immer nur unsere Jungs vor mir. Und die Frau schaut ihn an und sagt zu ihm, dann bist du genau der Richtige, der sie führt. Als Christen stehen wir, seitdem wir zu Christus gehören, auf einem geistlichen Kampfgebiet. Und die Frage, die uns darin bewegt, ist, wie sollen wir kämpfen? Müssen wir aus uns selbst heraus stark sein? Müssen wir die Helden unseres Lebens sein? Und der Text, den wir heute vor uns haben, zeigt uns, dass Jesus der einzig wahre Held ist, den wir brauchen. Er ist der König, den wir nötig haben. Er ist der König, den Gott dazu eingesetzt und berufen hat. Wenn du also auf eine Woche, einen Monat oder schon Jahre voller Kämpfe, voller Enttäuschungen und Frust zurückblickst, dann ist dieser Text genau der richtige für dich. Ja, ich will dich vielleicht sogar überraschen. Ich glaube, dass gerade der Stammbaum Jesu dann der Text ist, den du brauchst. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Kampf gegen eine bestimmte Sünde erfolglos ist und niemals aufhören wird, dann ist die Botschaft dieses Textes so wichtig für dich. Und wenn du im Glauben lebst, du müsstest alleine mit deiner Angst, deiner Schuld und deinen Versuchungen klarkommen, dann gibt es hier Hoffnung für dich. Und wenn du vielleicht sogar denkst, Gott habe dich aufgegeben, weil du dich in letzter Zeit von ihm entfernt hast und auch er könne dein Leben und dein Herz nicht mehr heilen, dann ist dieser Text wichtig für dich. Oftmals, wenn wir solche Texte lesen, gehen wir falsch vor. Wir lesen zum Beispiel von Jesu Versuchung und versuchen direkt Prinzipien für unseren Kampf gegen Versuchung aufzustellen. Und dann versuchen wir diese Prinzipien mit aller Kraft in der nächsten Woche umzusetzen. Und merken doch nach einiger Zeit, dass wir scheitern. Und wir sind frustriert und fragen uns, was wir falsch machen. Und natürlich lernen wir hier auch von Jesus, wie wir mit Versuchungen umgehen können, wie wir bestehen können. Aber das ist nicht Lukas Hauptanliegen. Er stellt den Bericht von Jesu Versuchung in einen bestimmten Kontext, nämlich Jesu Taufe und sein Stammbaum. Und dieser Kontext hilft uns, die übergeordnete Botschaft zu verstehen. Und Lukas Hauptanliegen besteht zunächst einmal darin, uns die Größe von Jesus und seines Werkes vor Augen zu malen und uns dadurch zu ermutigen, zur Nachfolge, im Kampf gegen Sünde und Entmutigung. Das ist die richtige Reihenfolge. Was sollen wir also tun? Wir sollen unsere Augen auf Jesus richten, auf seine Person und das, was er durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung für uns erwirkt hat. Das bewegt, motiviert und ermutigt unsere Herzen. Ja, wir müssen uns vor Augen halten, Lukas hat sein Evangelium an einen jungen Mann namens Theophilus geschrieben, der noch wahrscheinlich noch relativ jung im Glauben war. Und diesen Theophilus, der ganz sicher auch mit Sünde, mit Angst, Unglauben und Zweifeln zu kämpfen hatte, will er ermutigen, damit er Zuversicht, Gewissheit und Entschlossenheit hat im Glauben. Und Lukas tut das, indem er Jesus als den einen vorstellt, den wir nötig haben und den wir unbedingt an unserer Seite brauchen. Den einen großen Helden der Heilsgeschichte Gottes. Und genauso wollen wir jetzt vorgehen. Wir wollen erst einmal verstehen, was wir hier über Jesus lernen. Und anschließend im zweiten großen Punkt wollen wir verstehen, inwiefern uns das ermutigt für unser Leben und unsere Nachfolge. Also wir haben zwei große Punkte in unserer Predigt. Das erste ist der König in seiner Größe und das zweite der König an unserer Seite. Der König in seiner Größe und zweitens der König an unserer Seite. In Los Angeles gibt es eine sehr berühmte Straße, die sogenannte Walk of Fame. Es ist ein Weg, der 15 Häuserblöcke lang geht, wo man die Möglichkeit bekommt, Prominente und ihre großen Lebenswerke zu bestaunen. Und auf diesem Walk of Fame findet man Sterne im Boden, die uns an diese besonderen Persönlichkeiten und ihre großen Errungenschaften erinnern. Lukas, noch relativ am Anfang seines Evangeliums, zeigt uns den Walk of Fame von Jesus. Das ist sein Walk of Fame. Das sind seine Errungenschaften. Das sind diese drei Sterne, nämlich seine Taufe, sein Stammbaum und seine Versuchung. Und er zeigt uns durch die Berichte davon, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, der verheißene Messias. Unser Text beginnt bei der Taufe Jesu in Kapitel 3, Vers 21, wo wir lesen, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und seine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus tritt hier zum ersten Mal öffentlich auf und seine erste Handlung besteht darin, dass er sich von Johannes taufen lassen will. Und in diesem Moment passiert etwas Gewaltiges. Der Himmel öffnet sich, der Heilige Geist kommt herab und Gott der Vater fängt an zu sprechen. Du bist mein geliebter Sohn. Für mich ist das eines der schönsten und bewegendsten Situationen innerhalb der Bibel. Jesus, der Sohn Gottes, hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen für dich und mich und befindet sich in einer Welt, die von ihm abgewichen ist. Er befindet sich in einer Umgebung, die ihn nicht annehmen wird. Und das Erste, was der Vater seinem Sohn in aller Öffentlichkeit sagt, ist, du bist mein geliebter Sohn. Diese Situation ist auch deshalb so gewichtig, weil hier alle drei Personen der Dreieinigkeit zusammenkommen. Vater, Sohn und Geist. Das sagt uns etwas über die Bedeutung dieses Moments. Der Sohn steht am Anfang seines Dienstes hier auf Erden und der Vater und der Geist, mit denen der Sohn von Ewigkeit her in vollkommener Liebe lebt, offenbaren sich. Ja, der Vater offenbart in diesem Moment, wen er erwählt hat, um seinen ewigen Ratschluss zur Vollendung zu bringen. Es ist sein eigener Sohn, der Mensch wurde. Er ist dieser Messias. Er ist der Knecht Gottes, von dem Jesaja in Jesaja 42, Vers 1 spricht. Dort lesen wir, siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht und das Heil zu den Nationen bringen. Und für mehrere Jahrhunderte hatte Israel gewartet und sich gefragt, wer dieser Knecht sein würde. und wie er das, was Jesaja verheißt, erfüllen würde. Und als Jesus sich von Johannes taufen lässt, gibt Gott der Vater eine für alle verständliche Antwort. Mein Sohn ist dieser Knecht. Er ist derjenige, der das Recht und das Heil zu den Nationen bringen wird. Wir haben es hier sozusagen mit einer öffentlichen Einsetzung Jesu durch den Vater zu tun. Wie ein König, der feierlich und öffentlich in sein Amt eingesetzt wird, wird Jesus, der Sohn Gottes, als verheißener Messias öffentlich vom Vater bestätigt. Und indirekt erfahren wir an dieser Stelle auch, wie Jesus den Plan des Vaters ausführen wird, wie er das Heil zu den Nationen bringen wird. Seine Taufe deutet das an. Ja, wahrscheinlich haben sich einige von euch gefragt, warum Jesus getauft werden musste. Johannes hat sich die gleiche Frage gestellt. Das erfahren wir in den anderen Evangelien. Ja, Jesus ist doch sündlos und gerecht. Warum lässt er sich von Johannes taufen? Und ich denke, dass da mehrere Gründe im Hintergrund stehen. Ja, in Matthäus 3, Vers 15 weist Jesus darauf hin, dass er getauft werden muss, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er war gekommen, um die Gebote des Vaters zu erfüllen. Er sollte der eine vollkommen gehorsame Israelit sein und ließ sich deshalb taufen. Ja, zum anderen markiert seine Taufe einen Übergang. Hier trifft Johannes, der die Taufe der Vergebung des, zur Vergebung der Sünden predigte, auf Jesus, der die Vergebung von Sünden bringt. Außerdem scheint auch irgendwie der Gedanke des levitischen Priestertums hier mitzuschwingen. Die levitischen Priester mussten etwa im Alter von 30 Jahren durch ein bestimmtes Einsetzungsritual, bevor sie in ihren Dienst starten durften, ein Einsetzungsritual durchlaufen. Eine rituelle Waschung, eine Art Taufe. Und Jesus wird hier von seinem Vater in seinen Dienst eingesetzt. Aber ich glaube, dass bei Lukas ein anderer Gedanke noch im Vordergrund steht. Das merkt man an der Art, wie er diesen Bericht schreibt, anders als Matthäus und Markus. Wenn ihr mal reinschaut in Vers 21, da sagt er, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war. Also Lukas schreibt das so, als ob er deutlich machen würde, dass sich Jesus hier mit seinem Volk und ihrer größten Not, nämlich ihrer Sünde, identifiziert. Das ganze Volk ließ sich taufen und auch Jesus. Er macht hier in seiner Taufe schon klar, dass er gekommen ist, um stellvertretend die Sünde des Volkes auf sich zu nehmen. Jesus ist der verheißene Messias, der Gottes Erlösung bringt, indem er sich voll und ganz mit der Sünde der Menschen identifiziert. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und das ist die Taufe, die erste Szene. Und jetzt wird es spannend, denn auf die Taufe folgt eine dieser Texte, die wir ganz gern überlesen, nämlich der Stammbaum Jesu. Das sind ja meistens die Texte in der Bibel, die wir gerne überspringen, weil wir sie anstrengend finden. Und auch nicht sehr aussagekräftig. Warum sollen wir diese ganzen Namen wissen? Das komplette Gegenteil ist aber der Fall. Der Stammbaum ist nicht einfach eine historische Dokumentation. Er erzählt eine eigene Geschichte, eine tiefe Aussage. Und entscheidend ist vor allem das Ende des Stammbaums ab Vers 37. Dort heißt es, des Methuselah, des Henoch, des Jered, des Mahalalel, des Kenan, des Enosh, des Seth, des Adam, des Gottes. Ja, Lukas beginnt mit Jesus und zieht die Linie zurück bis zu Adam und Gott selbst. Warum macht er das? Nun, eigentlich sehen wir hier auf den paar Versen die gesamte Geschichte der Menschheit zusammengefasst, bis zur Geburt Jesu. Von Adam bis Jesus. Und Lukas will uns zeigen, dass in Jesus selbst der große Wendepunkt der Menschheitsgeschichte gekommen ist. Als die Menschen das lasen und Adam hörten, jeder wusste, was mit Adam passiert ist, dass er von Gott abgewichen ist und dass wir in Adam, dass in Adam die gesamte Schöpfung gefallen ist. Und Lukas zeigt uns, dass es neue Hoffnung gibt für diese verlorene Schöpfung, weil es einen zweiten Adam gibt. Er repräsentiert aber nicht nur ein einzelnes Volk, nicht nur Israel, sondern er ist der eine, auf den die ganze Schöpfung gewartet hat, seit dem ersten Adam und auf dem die Hoffnung der gesamten Menschheit ruht. Adam wird hier in Vers 38 als Sohn Gottes bezeichnet. Er war dazu berufen, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Aber er fiel von Gott ab und die gesamte Schöpfung fiel unter den Fluch der Sünde. Die gesamte Schöpfung, die in Adam ist, liegt gefangen in diesem Fluch. Und Lukas macht uns durch diesen Stammbaum deutlich, das Schicksal der Menschheit ist mit dem, was mit Adam passiert ist, nicht besiegelt. Es gibt einen zweiten Adam, in dem Gott seine Geschichte mit dieser Welt weiterschreibt. Es ist eine Geschichte der Hoffnung für unsere gefallene Schöpfung. Ligan Duncan hat das sehr schön formuliert. In diesem zweiten Adam liegt die gesamte Hoffnung des Alten Testaments unzertrennbar verborgen. In ihm ist auch das Schicksal aller Menschen zusammengefasst. Er ist der, durch den Gott seine Schöpfung mit sich selbst versöhnt und gewissermaßen zu sich selbst zurückbringt. Denn wir müssen wissen, seit dem Sündenfall ist das Schicksal jedes Menschen ein Umherschweifen außerhalb von Eden. Seit dem Sündenfall ist das Schicksal jedes Menschen ein Umherschweifen außerhalb von Eden. Wir sind nicht dort, wo wir sein sollten. Aber in und durch Christus, diesen zweiten Adam, gibt es den Weg zurück. Wegen ihm bricht mitten in die Geschichte der Menschheit eine große Hoffnung. Und weil Jesus der zweite Adam ist, ist es auch nicht verwunderlich, was in unserem Text als nächstes folgt, in Kapitel 4, nämlich seine Versuchung. So wie auch der erste Adam versucht wurde. Wir erfahren zu Beginn von Kapitel 4, dass Jesus durch den Heiligen Geist 40 Tage in die Wüste umhergeführt wurde und dort vom Teufel versucht wird. Der Teufel tritt an ihn heran und versucht ihn dreimal. Es kommt zu einer kosmischen Konfrontation, könnte man sagen. Der Fürst der Finsternis trifft auf den König des Lichts. Und zunächst versucht der Teufel Jesus darin, seine Bedürfnisse über Gott zu stellen. Er sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Als zweites versucht er ihn darin, einen gerechtfertigten, guten Wunsch zu erfüllen, dabei aber Gott und seinen Plan zu umgehen. Er sagt zu ihm, ich will dir all diese Macht und Herrlichkeit geben, denn sie ist mir gegeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Das Herausfordernde dabei ist, Jesus sollte genau das vom Vater bekommen. Die Macht und die Herrlichkeit und den Thron über allen Dingen. Aber der Teufel bietet ihm etwas an, das Gleiche an, aber ohne Leiden. Jesus sollte durchs Kreuz hindurchgehen, um das zu bekommen. Er sollte sich vollkommen erniedrigen, um dann unendlich erhöht zu werden. Und der Teufel macht ihm dieses Angebot, du kannst all dies haben, aber ohne Leiden. Bete mich einfach an. Und als letztes versucht er ihn darin, Gottes Fürsorge und Liebe in Frage zu stellen. Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier herab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich bewahren. Und jedes Mal reagiert Jesus, indem er sich an Gottes Wort klammert. Er zitiert jedes Mal Stellen aus dem 5. Buch Mose. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus vertraute voll und ganz dem Wort des Vaters, der Fürsorge des Vaters und dem Plan seines Vaters. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus hier nicht per Zufall reingeraten ist. Er wurde durch den Heiligen Geist in diese Situation geführt. Er suchte diese Konfrontation, stellvertretend für dich und mich. Er nimmt diesen Kampf auf sich an unserer Statt. Adam, das hatte ich vorhin schon gesagt, war gewissermaßen der erste Sohn Gottes auf dieser Erde. So wird er in Genesis 5, Vers 1 bezeichnet. Er wurde von der Schlange im Garten Eden versucht und versagte. Israel wird im Alten Testament als Sohn Jahwes bezeichnet. Und die 40 Jahre in der Wüste offenbarten mehr als deutlich, dass auch sie Gott gegenüber untreu waren. Nun, hier in Lukas 4 treffen wir auf den wahren Sohn Gottes. Er befand sich nicht in einem Garten voller Früchte wie Adam und er wurde auch nicht von Gott mit Nahrung versorgt wie Israel. Und trotzdem blieb er treu und gehorsam. Und vielleicht kommt dir das manchmal alles sehr theologisch und theoretisch vor, was wir hier gerade besprechen. Aber wir müssen begreifen, dass hier höchste Relevanz für dein und mein Leben liegt. Denn Paulus macht uns in Römer 5 deutlich, wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Merken wir, was Paulus hier sagt? Jesus war gehorsam an unserer Statt. Diejenigen, die an Christus glauben, werden wegen seines Gehorsams zu Gerechten gemacht. Durch Glauben werden wir mit einer fremden Gerechtigkeit bekleidet, die uns vor Gott als vollkommen rein und heilig darstellt. Wir bekommen ein Kleid, das nicht unseres ist. Wir sind in Christus und nicht mehr in Adam. Und das bedeutet, dass Gott uns durch Glauben die Gerechtigkeit seines Sohnes zurechnet und uns voller Liebe und Freundlichkeit anblickt. Dort in der Wüste suchte Jesus diese Konfrontation für dich und mich, um uns zurück zu Gott zu bringen. Durch die Sünde des ersten Menschen wurde diese Welt zu einer furchtbaren Wüste, geprägt von den Auswirkungen unseres Abfalls. Jesus bringt uns durch seinen Gehorsam wieder zurück in Gottes Gegenwart. Und das ist das Bild, das wir am Ende der Bibel sehen. Es ist ein Garten, der für immer bleiben wird. Ein Garten, der für immer bleiben wird. Ein Ort voller Segen, in den Gott uns durch Christus zurückbringt. Das ist der König in seiner ganzen Größe, in dem, was er für uns getan hat. Lukas packt eigentlich die gesamte Geschichte des Alten Testaments in knapp 30 Verse und zeigt uns, wie Gott in Christus eine neue Geschichte schreibt, die uns Hoffnung und Gewissheit geben kann. Denn die gute Nachricht für uns als Kinder Gottes ist, dass dieser König in all seiner Größe auch der König an unserer Seite ist. Und das ist unser zweiter Punkt. Wir wollen jetzt die Dinge, die wir jetzt über Jesus gelernt haben, auf unser Leben anwenden. Der König an deiner Seite. Martin Luther musste durch viele Situationen gehen, in denen sein Leben bedroht war oder in denen ihm Hass und Ablehnung und Gewalt entgegenschlug. Es waren aber nicht nur Menschen, die ihn anfeinden. Besonders zu schaffen machten ihm die Anfechtungen des Teufels, der mit aller Macht versuchte, Luther vom Weg abzubringen, zu entmutigen. Und in seiner berühmten Reformationshymne, "Eine feste Burg ist unser Gott", bringt er trotz aller Widrigkeiten seine Zuversicht zum Ausdruck und er stellt dabei Christus in den Mittelpunkt. Er schreibt, oder er singt, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Luther war unglaublich realistisch. Mit meiner Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Aber er war auch voller Gewissheit und Zuversicht, weil er wusste, dass der eine rechte Mann an seiner Seite ist, der für ihn kämpft. Nämlich Jesus Christus. Dazu hat Gott der Vater ihn auserkoren, ihn erwählt, um der König, Hirte und Hohepriester zu sein, der jetzt für uns eintritt und längst entscheidend für uns gekämpft und gesiegt hat. Und wir haben diese Perspektive so nötig, oder? Gerade im Lukas-Evangelium treffen wir auf einen Jesus, der zugewandt ist, seinen Menschen gegenüber. Und wir haben diese Perspektive nötig. Wir machen als Kinder Gottes alle die Erfahrung, dass wir immer wieder mit Anfechtungen und Versuchungen zu kämpfen haben. Und Paulus macht uns deutlich, dass wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, sondern mit unsichtbaren Mächten der Finsternis in Epheser 6. Und diese Mächte der Finsternis wollen unseren Blick auf Jesus behindern. Sie wollen unser Herz für andere Königreiche, für andere Prioritäten gewinnen. Sie wollen, dass wir unsere Glaubensgeschwister nicht so lieben, wie wir es sollten. Und sie wollen unsere Glaubensgewissheit immer wieder angreifen und unseren Mut rauben. Und wie bei Jesus treten sie an uns heran und versuchen uns darin, irgendwelche Bedürfnisse über Gott und sein Wort zu stellen, sodass uns Gott, seine Idee vom Leben nicht mehr genug sind. Ja, wir glauben der Lüge doch so oft, dass es Dinge gibt, die besser sind als das, was Gott uns gibt. Und so entscheiden wir uns manchmal, leider auch als Kinder Gottes, für einen Lebensstil, der uns im Hier und Jetzt glücklicher macht. Wir fangen vielleicht an, die Erfüllung eines bestimmten Bedürfnisses über Gott zu stellen, über seine Idee für unser Leben, über sein Wort, über sein Gesetz. Wir werden auch immer wieder darin versucht, unsere vielleicht sogar gerechtfertigten Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen, ohne dabei Gottes Plan im Blick zu behalten und an seinen Willen für unser Leben festzuhalten. Und das ist ganz praktisch für unser Leben, gerade für Singles, für christliche Singles, die den berechtigten Wunsch nach einer Beziehung haben. Aber wo der Wunsch in ihrem Herzen vielleicht so stark wird, dass sie irgendwann sagen, ich halte es nicht mehr aus und eben nicht mehr Gottes Rahmenbedingungen für die Partnerwahl beachten und ihren Wunsch nach einer Beziehung über Gottes Ordnung stellen, über Gottes Idee von Beziehung für seine Kinder stellen. Und zuletzt werden wir gerade in den Tälern und Krisen unseres Lebens immer wieder versucht, Gottes Fürsorge in Frage zu stellen. Und es kommen Fragen auf. Gott, warum lässt du mich durch dieses Leid gehen? Warum muss ich gerade diese Last tragen? Warum erfüllst du mir nicht endlich diesen Wunsch? Warum muss ich mit diesem Mangel leben? Und andere nicht. Und langsam, je öfter wir diese Zweifel nähren, wechseln uns die Frage, ob Gott uns wirklich liebt. Ob er wirklich unser liebender Vater ist. Und all unsere Kämpfe, die wir zu kämpfen haben, können dazu führen, dass wir uns allein und von Gott verlassen fühlen. Und das führt dazu, dass wir anfangen daran zu zweifeln, ob wir überhaupt Gottes Kinder sind, ob es sich wirklich lohnt, Jesus nachzufolgen. Wir beginnen, seine Liebe uns gegenüber in Frage zu stellen, weil wir so oft versagt haben, weil wir uns nicht vorstellen können, dass er uns tatsächlich noch gnädig ansieht. Und vielleicht zweifeln wir daran, ob er das Chaos, in das wir durch unsere Entscheidungen und unsere Sünde geraten sind, noch heilen kann. Aber lass mich dir eine Sache, bevor wir weitergehen, über Gottes großen Feind sagen. Es ist die große Vorliebe des Teufels, dort Fragezeichen zu setzen, wo Gott in Christus ein für alle Mal Ausrufezeichen gesetzt hat. Das ist seine große Vorliebe. Das ist seine Taktik. Fragezeichen zu setzen, wo Gott in Christus ein für alle Mal Ausrufezeichen gesetzt hat. Das hat er auch bei Christus selbst versucht. Er kommt zu ihm und fragt, wenn du Gottes Sohn bist. Er stellt das in Frage. Dabei hatte der Vater ganz klar und deutlich vom Himmel her verkündet, du bist mein geliebter Sohn. Egal, womit du auch gerade zu kämpfen hast, mit Unfrieden in deinem Herzen, mit einer Sünde, die dich schon lange quält, mit falschen Entscheidungen, die dein Leben ins Chaos gestürzt haben, vielleicht mit einem unerfüllten Wunsch, der deinen Glauben herausfordert, mit einer Form von Sucht, die dich fest in ihren Händen hält, mit einem Leiden, das dir vielleicht immer mehr die Kraft nimmt, zu glauben. Das, wozu ich dich heute Morgen als allererstes aufrufen will, ist nicht, sei stark. Und fang an zu kämpfen, sondern lauf zu Jesus. Flieh zu deinem Hohepriester, der dir zur rechten Zeit helfen kann. Er ist der König an deiner Seite. Jesus ist durch seine Versuchung nicht einfach gegangen, um dir und mir Prinzipien zu geben, wie wir mit unseren Anfechtungen zurechtkommen sollen. Er war dort an meiner Statt. Und das ist eine gute Nachricht für dich und mich. Jesus hielt stand, wo wir immer wieder fallen. Er widerstand den Lügen des Teufels, denen wir immer wieder glauben. Und hat uns dadurch unsere Rettung gebracht. In ihm hat Gott über den Teufel und die Sünde ein für alle Mal triumphiert. Wegen dem, was Christus tat, an meiner Stelle, kann mein Herz Mut fassen für die Kämpfe, Anfechtungen und Versuchungen meines Lebens. Und das ist die Perspektive, die uns der Hebräerbriefschreiber gibt in Hebräer 12. Dort schreibt er, deshalb wollen wir unseren Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war. Und dann schreibt er, wenn ihr also in der Gefahr steht, mit meinen Worten, wenn ihr in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Das ist, was uns Mut gibt in den Kämpfen unseres Lebens. Das ist, was uns Kraft gibt, Jesus konsequent nachzufolgen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Wir haben einen Erlöser, der sich mit unserer Sünde voll und ganz identifiziert hat. Ja, für uns zur Sünde wurde. Wir haben einen zweiten Adam und einen großen Hohepriester, der genau wie wir in allem versucht wurde, aber gehorsam blieb und dessen Gerechtigkeit uns durch Glauben zugerechnet wird. Richte deshalb deinen Blick immer wieder auf die Größe deines Königs, auf das, was er stellvertretend für dich vollbracht hat. Er war gehorsam, damit wir gehorsam sein können. Er hat uns befreit von der Sklaverei der Sünde und uns zu Erben und Kindern Gottes gemacht. Der Feind kann nicht verändern, was Christus für uns getan hat und wer wir in Christus sind. Und deshalb brauchen wir nicht mutlos und kraftlos werden. Wir dürfen auf der Grundlage seines Sieges stehen und der Kraft seines Geistes, der in uns wohnt, allen Angriffen des Teufels widerstehen. Und wie tun wir das? Indem wir uns an ihn und sein Werk klammern. Indem wir uns das vor Augen halten und tief in unser Herz sinken lassen, was uns Lukas hier über unseren König gesagt hat. Und was das für uns bedeutet. Und wenn Satan an uns herantritt und unser Herz mit Zweifeln füllt und wir daran zweifeln, ob wir noch Gottes Kinder sind, dann wissen wir dies. Der Sohn Gottes kam herab und er nahm mein Versagen auf sich. Er nahm es auf sich, trug es ans Kreuz und starb dort stellvertretend für mich. Er wurde nicht nur in den Jordan getauft. Dort am Kreuz von Golgatha wurde er an unserer Stadt in die Fluten des gerechten Zornes Gottes getauft. Und weil ich durch den Glauben an ihm hänge, bin ich jetzt voll und ganz mit ihm identifiziert. Ich bin so sehr mit ihm verbunden, dass der Vater mich mit der gleichen Liebe liebt, mit der er seinen sündlosen Sohn schon immer geliebt hat. Und deshalb sagt Gott zu mir, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Nicht wegen der Stärke deines Glaubens, nicht wegen deiner Performance, nicht wegen deiner Frömmigkeit, sondern weil ich in Christus bin. Und egal wie ausweglos und hoffnungslos deine Situation jetzt gerade auch aussehen mag, wie sehr du dich auch in falschen Entscheidungen verwickelt und in den Folgen einer bestimmten Sünde gefangen bist, das Schicksal deines Lebens liegt nicht in deiner Hand und auch nicht in der Hand des Feindes, sondern in Christus, dem zweiten Adam. Es gibt Hoffnung für dich, weil es diesen zweiten Adam gibt. Er hat dir ewigen Frieden mit Gott gebracht und er wird deine Lebensgeschichte, die von Chaos geprägt ist, zu einem guten Ende führen. Er kann aus der Asche unseres Lebens Herrlichkeit erstehen lassen und er wird es tun am Ende aller Tage, wenn er uns in seine Heimat aufnehmen wird, ein Ort unendlicher Freude und des Friedens. Und wenn dein Gewissen dich anklagt und dir bewusst ist, dass du nichts zu bringen hast, was dich vor Gott gerecht machen könnte, dann flieh zu Jesus, der für dich gehorsam war. Flieh zu Jesus und wirst neue Kraft bekommen gegen die Sünde in deinem Leben, gegen die Mutlosigkeit deines Herzens. Aber es gibt sogar noch mehr, was wir tun können. Und das ist das zweite, der zweite Teil der Anwendung. Und hier kann uns Jesus tatsächlich unser Vorbild sein. Und es sind vor allem drei Dinge, die ich hier bei Jesus sehe. Das erste ist, füll dich mit Gottes Wort. Füll dich mit Gottes Wort. Wir merken ja, wie Christus jedes Mal reagiert auf die Anfragen, auf die Anfeindungen, die Versuchungen des Teufels. Er reagiert mit dem Wort Gottes. Ruf dir die Größe deines Gottes in Erinnerung. Bete über seinem Wort und lass seine Verheißungen tief in dein Herz sinken. Zweitens, sei viel allein mit Gott. Sei viel allein mit Gott, plane es regelmäßig ein, Zeit mit Gott zu verbringen, im Gebet, im Lobpreis, im Nachdenken über sein Wort. Und zuletzt, bitte immer wieder neu um die Kraft des Geistes, um die Kraft des Heiligen Geistes. Er ist unser Tröster, unser Beistand, den Christus gesandt hat, um uns zu leiten und zu stärken. Ja, wir müssen eine Sache wissen. Ich versuche mal, das in einem Bild darzustellen. Um in den Tälern unseres Lebens, die irgendwann kommen werden, auf Jesus schauen zu können im Glauben, müssen wir auf den Bergen seine Nähe suchen. Um in den Tälern unseres Lebens auf Jesus schauen zu können, müssen wir vorher auf den Bergen, dort wo es uns gut geht, seine Nähe und Gegenwart kontinuierlich suchen. Und ich weiß nicht, in was für einer Situation du dich gerade befindest. Vielleicht bist du gerade voller Mut und Hoffnung in Christus. Dann ermutige ich, bleib dran. Bereite dich darauf vor, dass es aber auch anders werden kann. Vielleicht bist du aber auch in der Situation, dass du anders als Christus den Lügen Satans Glauben geschenkt hast und dein Glück außerhalb von Gott und seinem Willen suchst. Da will ich dich auffordern, kehr zurück zu Christus, der gekommen ist, um dich aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Geh nicht wieder zurück in die Wüste, die Welt dir als Oase verkaufen will. Geh zu dem, der allein den tiefen Durst deines Herzens stillen kann. oder du steckst gerade mitten in einem Kampf gegen Sünde und Mutlosigkeit. Vielleicht bist du innerlich zerbrochen und nicht sicher, ob du noch nach Hause kommen darfst, ob Gott dich wirklich noch liebt. Und damit komme ich zum Abschluss meiner Predigt. Mir ist bei der Vorbereitung eine Sache aufgefallen, die mich tief bewegt hat. Satan trat damals am Anfang von Jesu Dienst an Jesus heran und forderte ihn auf: Nimm und iss. Nimm und iss. Ein paar Jahre später saß Jesus mit seinen Jüngern zusammen, am Abend, bevor er sterben würde für uns. Und er sagte zu seinen Jüngern: Nehmt und esst. Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Nehmt und esst. Jesus nahm die Worte der Versuchung und machte daraus Worte der Erlösung, indem er am Kreuz für uns stellvertretend starb. Durch seinen perfekten Gehorsam, der ihn ans Kreuz gehen ließ. Und diese Worte gelten dir. Diese Worte gelten dir in deinen Kämpfen gegen Sünde, Versuchung, Angst, Sorge und Mutlosigkeit. Ergreif das im Glauben neu und fang an, Jesus nachzufolgen, diesem großen König, der aber auch der König an deiner Seite ist. Amen.